idee. Der Podcast über Liebe, Love und Sex zu sein. Mit ihren Moderatorinnen Anna Zimt und Paula. Präsentiert von Im Gegenteil. Ab geht's.
Hello and welcome to another episode of the Erfolgspodcast aus Germany, Schnapsidee.
Der Podcast über Love
and being sexy. Heute ganz spezielle Folge für unsere internationalen Freunde auch. Ja, hi. Schön, dass ihr da seid. Luana?
Hallo Paula. Hello everybody.
Hello everybody from all over the world. Ich hoffe, I hope you are well and I hope you have a great time.
Cheerio.
Cheerio. Das wäre ganz schlimm. Stell dir mal vor, wir würden tatsächlich sagen, wir machen mal eine Folge komplett auf Englisch. Das wäre die schlimmste. Also, das wäre eine Catastrophe, ne?
Das wäre wirklich eine ganz, ganz schlimme Folge, weil ich kann wirklich nicht so gut Englisch. Also ich habe das Gefühl, meine Englisch-Skills steigen mit dem Alkoholkonsum etwas an und dann aber je Dollar, also dann gibt es so einen Turning Point, dann geht es nur noch abwärts. Dann wird auf Englisch eher so gelallt.
Ja.
Ich muss übrigens irgendwann, müssen wir doch nochmal eine Folge über Sexting machen,
ja.
Weil ich eine Sexting-Affäre hatte, wie auch immer, auf Englisch. Und das ist eine Challenge.
Interesting.
Eine Challenge.
Interesting.
Interesting, ja.
Ich muss sagen, ich finde, du stellst immer deine eigenen Englischkenntnisse so ein bisschen unter den Scheffel. Nein.
Das sagen dann immer alle aus Höflichkeit, aber ich bin sehr realistisch mit meinen Englischkenntnissen. Und mein Problem ist irgendwie immer, also gerade in Gruppen vor anderen Leuten, das hasse ich immer. Das war in Gruppen zusammen, sondern gerade so im Musikbusiness, ne? Mhm. Und da habe ich immer das Gefühl, alle sind so super cool
international?
Damit. Alle sind super international. Und sobald eine English-speaking Person dazukommt, wird sofort umgeswitcht, als sei nichts.
Ja.
Und ich sitze immer da und denke die erste Stunde lang, ich möchte jetzt nicht mehr reden. Und Leute denken,
was heißt noch mal Birne?
Und Leute denken, ich sei wahnsinnig introvertiert.
Ah ja.
Schrecklich ist das. Es ist wirklich für mich schrecklich. Das setzt mich total unter Stress.
Weißt du, was ich gerade gedacht habe? Weißt du, welche Situation mich komplett unter Stress setzt?
Nein.
Eine Situation, die ich hier regelmäßig im Podcast nämlich erlebe.
Okay.
Und da habe ich einen riesigen Respekt vor dir, denn du hast es schon im großen Rahmen quasi hinter dir. Denn nichts.
Worüber redest du?
Ja.
Überhaupt keine Ahnung jetzt.
Nichts macht mir mehr schlechte Gefühle. Also, du könntest mich auf eine Bühne setzen, ne, und sagen: Paula, improvisiere jetzt mal 2 Stunden. Kein Problem. Aber für mich ist es eine Horrorvorstellung, eine halbe Stunde was lesen zu müssen. Vorzulesen.
Das ist aber für mich auch schlimm.
Vorlesen vor Leuten. Lieber würde ich, also verstehst du, ich würde Akrobatik-Show machen, ich würde alles machen.
Lieber vor allen Leuten immer Pipi machen gehen.
Ja, aber halt vorlesen eine halbe Stunde lang. Alleine, wenn ich hier einen Fakt über Delfine lesen muss, ne? Weil ich dann schon so aufgeregt bin, weil ich denke, jetzt werde ich mich verhaspeln.
War das bei dir schon auch in der Schule schon so, dass du so nervös warst, schweißige Hände?
Ja,
ja,
alles.
Schrecklich.
Aber dabei habe ich keine Angst zu sprechen oder sowas vor anderen Leuten, das ist nicht das Problem, aber zu lesen, das finde ich, und dass du diese Lesereise mit deinem Buch gemacht hast.
Mhm. Diese Lesereise vor allen Dingen. Es war keine Reise. Ich habe halt ein paar Lesungen gemacht, aber ja. Und vor allem war für mich auch sehr speziell, aber es war eigentlich auch eine schöne Erfahrung. Ich habe eine Lesung wirklich komplett alleine gemacht. Normalerweise warst du dabei oder Judith Potzmann hat es mal moderiert oder so. Eine Lesung habe ich komplett alleine gemacht, aber muss ich auch sagen, war eine der funnigsten Abende mit mir selbst quasi. Die Leute haben richtig gelacht. Irgendwann war ich so, hatte ich mich und die anderen, wir waren so warm gelaufen miteinander. Es war super fun.
Ja.
Aber muss man erstmal rein.
Ja, aber ich glaube halt, also für mich wäre das alles kein Problem, aber dieser Teil, in den du dann wirklich gelesen
das
hast,
ist wirklich schrecklich. Das ist wirklich schrecklich, weil du dann weißt, hier sitzen 150 Leute und jeder achtet auf jedes Wort.
Genau, du musst das alles richtig betonen, du darfst nicht die ganze Zeit dich verhasteln und ich glaube, das wäre es ist eine ganz schlimme Vorstellung für mich.
Ja, es ist auch so, die Aufmerksamkeit, du spürst alle Blicke und du kannst ja nicht gucken, du musst ja lesen.
Es ist wirklich eine Horrorvorstellung, weißt du, so… Ja. In so einer Arena zu stehen, in der O2-World zum Beispiel.
Ja, da sehe ich mich natürlich auch.
Da sehe ich mich jetzt im Moment gerade. Und zwar mit einem Zettel, mit einem DIN A4-Zettel, der dann auch, meine Hand zittert komplett, meine Hände zittern. Der Zettel macht schon ganz viele Geräusche, das knastert alles total, weil ich mich nicht ruhig halten kann. Einfach nur, weil ich weiß, ich muss da was ablesen. Mich da aber hinstellen und die Leute sagen, so, jetzt improvisieren wir eine halbe Stunde. Ich glaube, das ginge.
Das ginge, weil man den Körper benutzen kann.
Du kannst den Körper nutzen, du bist auch nicht festgelegt auf das, was du sagst. Du kannst quasi
kannst auch mal die anderen singen lassen. Kannst alles machen.
Genau.
Einfach bei unserem Köln-Auftritt bin ich ja einfach mal die Bühne abgegangen.
Ja, genau.
Einfach mal geguckt, wie weit geht's hier, wie viele Schritte sind's.
Genau, den Radius mal abgesteckt und so. Mhm. Ja, das ist mir dazu gerade eingefallen. Aber das soll alles nicht das Thema der Folge sein. Wie kommen wir jetzt, guck mal,
ich glaube,
innerliche Umstrukturierung.
Ja, weil wir wissen, dass wir jetzt irgendwie über unangenehme Sachen sprechen
und ich muss wollen. Ich muss auch sagen, genau, es war halt eigentlich so, dass wir das jetzt fast spontan entschieden haben.
Genau, wir wollten eigentlich über etwas anderes sprechen. Aber wir haben gemerkt, dass jüngste Nachrichten uns quasi eigentlich die ganze Zeit in Anführungszeichen privat beschäftigen, dass das irgendwie nicht geht, jetzt über was ganz anderes zu sprechen. Also dass unsere Gedankenwelt da gar nicht, das passt, es matcht irgendwie nicht. Und ihr denkt schon so, was ist los, was kann es sein? Das hört sich alles Daily Soap-mäßig an. Und ja, es fühlt sich auch an wie eine ganz, ganz schlechte Daily Soap. Und also ist einfach nur irgendwie merkwürdig, unangenehm und anstrengend auch. Auf der anderen Seite hat es auch, glaube ich, die Chance auf, ich möchte jetzt fast esoterisch heilende Aspekte sagen, aber ich glaube schon, weil sich jetzt irgendwie so eine Art, ich habe das Gefühl, so von außen betrachtet, ich bin natürlich, weil es dich betrifft, emotional mit einem Bein, inklusive Oberschenkel und Arschbacke, so bin ich da richtig drin und auch sau wütend irgendwie oder also einfach unangenehm angefasst davon. Und auf der anderen Seite setzt sich irgendwie auch so ein Puzzle zusammen für mich, das macht, dass ich das Gefühl habe, jetzt ist es einfacher, nochmal, auch wenn das natürlich sowieso schon zurückliegt, das aber richtig abzuschließen.
Ja, ihr habt es ja schon im Titel gelesen. Und ich fasse es schnell und kurz zusammen.
Wie Pflaster abreißen.
Ich habe quasi vor kurzem rausgefunden, dass ein Ex-Partner von mir mich während unserer Beziehung betrogen hat. Und ja, das ist jetzt noch nicht so mega lange her. Ich war ein bisschen länger, wusste ich es jetzt schon, aber es sind noch mal so quasi Details auch dazu getröpfelt quasi. Und ich habe jetzt gemerkt, das hat mich schon einfach beschäftigt, beziehungsweise auch wenn ich schon die emotionale Arbeit der Trennung und sowas schon hinter mir habe, ne, das ist schon alles passiert.
Ja, ja, also da gibt es ja keinen Hinterhertrauen mehr oder irgendwie so,
genau.
Geschichten.
Aber trotzdem, was
ist
halt
schon Kacke.
Was interessant daran ist, ist, dass ich es nicht während der Beziehung erfahren habe, sondern im Nachhinein und auch nicht von meinem Ex-Partner, sondern über andere Wege, sage ich es mal so. Mhm. Und das, also was das natürlich mit mir jetzt gemacht hat, ist, dass ich irgendwie gemerkt habe, okay, das gibt ein besonderes, so ein bisschen bitteres Gefühl, weil man merkt, ah ja, auch selbst zum Ende hin, zum Beispiel zur Trennung hin oder sowas, sind ja eigentlich Möglichkeiten, wo man wie reinen Tisch macht oder sowas oder vielleicht danach nochmal das Gespräch sucht oder weiß ich nicht. So, und das ist schon ein unangenehmes Gefühl eher, weil man so auch ein bisschen das Gefühl hat, man hat die Wahrheit nicht verdient oder so.
Hast du denn jetzt das Gefühl, du willst mit ihm, auch wenn die Beziehung sowieso schon weiter zurückliegt, das irgendwie nochmal besprechen?
Nein.
Nee, ne?
Nein, warum?
Ja.
Wieso? Also wenn man, das ist ja auch eine Frage, ich weiß nicht, allen von euch, denen es vielleicht selber schon mal so gegangen ist, da sollte man sich immer die Frage stellen, mit was für einem Ziel denn? Was will man? Gerechtigkeit? Was will man? Eine Entschuldigung? Das ist doch Quatsch. Also, ne? Was man irgendwie, also es war von Anfang an für mich klar, als ich das irgendwie so erfahren habe, haben andere Sachen in mir gearbeitet. Und da können wir eigentlich gleich drüber reden, was halt du schon gesagt hast, dass sich so Puzzleteile zusammensetzen, dass einem Dinge irgendwie klarer werden, dass man mehr Verständnis hat für bestimmte Situationen und so weiter. Da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Aber ich wusste von Anfang an, warum soll ich ihm das sagen, dass ich das weiß? Wie, um ihn unter Druck zu setzen? Also es macht doch keinen Sinn. Wir
ja,
sind
ja,
doch kein
es
Paar
gibt
mehr.
Natürlich andere Konstellationen. Also ich habe das auch bei einer Bekannten mal erlebt, die das rausgefunden hat. Aber die ist eigentlich ganz gut mit ihrem Ex-Partner so auseinandergegangen und hat das dann erfahren und so. Und die hatte schon das Redebedürfnis. Ich kann schon verstehen, wenn man das Redebedürfnis hat, auf jeden Fall. Ich glaube, in deinem Fall ist es aber auch noch so, dass sowieso viele Dinge in der Beziehung ja damals auch nicht gut gelaufen sind und schwierig waren. Und ja. dann ist ja auch nicht mal in Anführungszeichen nur so wahr, dass es sich um eine andere Person handelt, mit der er fremdgegangen ist, sondern dass mehrere waren und jetzt da so ein ganzes Konstrukt sich irgendwie aufblättert. Mhm. Und da muss ich sagen, verstehe ich schon, dass man dann, also bei mir würde so eine Art resigniertes Gefühl irgendwie so, ach, ja, okay, das jetzt irgendwie auch noch, gleichzeitig Wutkränkung.
Ja, ich muss sagen, am Anfang war ich schon, also es hat mich irgendwie schon getroffen im Sinne von, dass, also ich glaube, es ist Quatsch zu sagen, das macht überhaupt nicht, keine Kränkung oder sowas mit einem. Das war so ganz, ganz am Anfang, als ich das gerade wusste. Natürlich ist man gekränkt, weil man irgendwie, also das Ego.
Aber hat dich das dann überrascht? Weil ich nämlich gerade daran dachte, dass ich ja mal das Erlebnis hatte, dass ich durch Zufall rausgefunden habe, dass meine im Studium damals beste Freundin quasi mit dem Mann, in den ich irgendwie verknallt war, mit dem ich was hatte, dann auch was hatte. Und sie wusste das natürlich und so. Und dann so, und da habe ich dann quasi, war ich doch, also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet und war total schockiert und bin dann natürlich zu den Protagonisten quasi gegangen und habe die zur Rede gestellt und gefragt, stimmt das wirklich? Was ist denn hier los? Und habe dann eigentlich alles in Frage gestellt, weil ich nämlich gar kein schlechtes Bauchgefühl dazu hatte. Ich bin wirklich aus allen Wolken gefallen. Aber ich habe nicht das Gefühl, du bist aus allen Wolken gefallen.
Nee, also im Gegenteil, das hat mich überhaupt nicht überrascht, ehrlich gesagt. Denn ich hatte die ganze Zeit über schon, wie gesagt, so ein Bauchgefühl, beziehungsweise es haben sich einfach dadurch ganz, ganz viele Dinge erklärt. Und wäre ich in der Situation gewesen, dass wir noch ein Paar gewesen wären, also ne, wäre das mitten in unserer Beziehung gewesen und ich hätte das erfahren, dann wäre es wahrscheinlich auch anders gewesen. Aber durch die Trennung und auch ne, durch viele Sachen, die so passiert sind innerhalb der Beziehung, habe ich schon einen gewissen Abstand und so ein, wie soll man sagen, meine, diese Emotionalität dazu so verloren, dass ich das irgendwie, ja, dass ich das irgendwie anders einordnen konnte und auch sofort wusste, ah ja, es passt alles irgendwie zusammen. Es hat irgendwie alles Sinn ergeben. Ich dachte, okay, es überrascht mich gar nicht. In dem Falle, es gibt schon Dinge, die mich daran überraschen, weil ich hätte es, wenn du mich in der Beziehung gefragt hättest, hätte ich es nicht gedacht. Dann hätte ich gesagt, nee, ich glaube nicht.
Vor allem, so. Schon, weißt du, warum ich glaube, dass du das nicht vermutet hättest? Weil das ist auch sowas, als ich das gehört habe, dachte ich auch sofort, ah ja, das ist so ein bisschen das fehlende Puzzleteil. Und auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, warum auch als außenstehende Person ist es ja manchmal einfacher quasi, so Dinge auch irgendwie so wahrzunehmen. Und ich glaube, warum ich darauf nicht gekommen bin, dass das hätte sein können, dass da noch mehrere andere Frauen nebenher liefen, war, weil er selber so krankhaft eifersüchtig war. Und das ist im Nachhinein so, dass ich denke, das ist eigentlich die beste Tarnung gewesen, weil es ganz viel um seine Eifersucht ging und darum, wie du dich verhalten sollst, damit er das nicht ist. Und so, und es ging ja nie um ihn und andere Frauen, also lange Zeit nicht. So, sondern darum, was, weiß ich nicht, wenn wir feiern gehen wollten oder sowas, dass du dich dauernd melden solltest und dass er sich damit nicht gut fühlt. Wir haben ja irgendwann aufgehört, also wir sind ja irgendwann auch gar nicht mehr, also wir sind immer weniger feiern gegangen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist in der Zeit.
Ja, das hatte mehrere Gründe und das muss man auch, glaube ich, aufsplitten, weil nicht alles, also, ne, wie gesagt, müssen wir extra Folgen zu machen, weil das ja mehrere Thematiken sind eigentlich, glaube ich. Aber, und das kann man nicht nur seiner Eifersucht zuschieben, sondern natürlich auch, wie ich reagiert habe, ne, auf seine Eifersucht zum Beispiel, mit Vermeidung zum Beispiel.
Ja, du bist ihm krass entgegengekommen auch immer wieder, ne? Ja. Also ihr habt ja richtig
Also es war ja nicht so, dass er gesagt hat, ich verbiete dir das jetzt oder so, überhaupt nicht, sondern es war halt so, dass ich gedacht habe, da ist jemand, der ist wahnsinnig verletzlich und sensibel vielleicht, das ist ein ganz schlimmes Thema für den, ich komme dem so gut es geht entgegen. Ich möchte, dass er sich sicher fühlt bei mir. So, das war meine Intention eigentlich. Und ich wollte, und ich habe die Sorgen quasi ganz ernst genommen. Und ich habe das auch nicht verurteilt oder sowas, dass der eifersüchtig war. Sondern ich dachte, da ist vielleicht eine riesige Verletzung in seinem Leben passiert. Und ich möchte, dass der nach und nach lernt, dass er mir vertrauen kann quasi. So. Und dachte, okay, das ist denn jetzt anstrengend. Das bedeutet erstmal für mich, dass ich zurückstecke, dass ich Kompromisse eingehe, dass ich halt auch, ne, dass meine Freundschaften mal kurz zurückstecken müssen im Sinne von, dann gehen wir halt nicht irgendwie ständig feiern oder ich sage ihm mal Bescheid, wo ich bin und so, beziehungsweise regelmäßig irgendwie gebe ich meine Updates und keine Ahnung was. Aber ja, da, ich habe das überhaupt nicht in Frage gestellt oder nicht jetzt nicht gedacht, das ist irgendwie.
Ich verstehe das auch, aber es war schon auch so in dieser Verliebtheit so von dir ein sehr, sehr, also ein sehr, sehr großes Entgegenkommen. Ich wäre nicht bereit gewesen, dieses Entgegenkommen so zu machen, weil ich das Gefühl gehabt hätte, so, ich glaube, du hättest ihm in einer gesunden Beziehung quasi, auch wenn Eifersucht ein Thema ist, dem anderen, dem eifersüchtigen Part mehr zumuten müssen, damit sich auch auseinanderzusetzen. Ne? Ich habe schon das Gefühl, es ist so sehr viel abgepuffert gewesen. Also im Endeffekt hast du dich sehr, sehr liebevoll, aber auch aufopfernd und eigentlich über deine Grenze gehend darum bemüht, seine Eifersucht eigentlich nicht zu füttern. Aber es gab ja dann trotzdem, also die Rechnung ist ja eigentlich nicht aufgegangen. Deswegen sage ich dann manchmal so, weil ich ja selber auch blöde Gefühle dazu habe, so als deine beste Freundin, so, das hatte sowas krankhaft Eifersüchtiges, weil diese Entgegenkommen haben ja nicht gemacht, dass er weniger eifersüchtig war.
Zum Schluss, da können wir irgendwie gleich drauf kommen, war es ein bisschen anders, aber ja, in der meisten Zeit unserer Beziehung auf keinen Fall, das stimmt natürlich. Nee, ganz im Gegenteil, also das hat überhaupt nichts gebracht, sondern wahrscheinlich hat bestimmte Thematiken ihm vielleicht mehr das Gefühl gegeben, ja, ich habe hier auch recht, sonst würde sie, keine Ahnung was. Ja, also er hat mir eigentlich konkret auch gesagt, du schränkst meine persönliche Freiheit ein, und er fühlte sich halt quasi immer von mir, es war ganz viel an der Tagesordnung, also dass er mir gesagt hat, ich schränke ihn quasi ein, und andersrum, und das war ganz interessant, hat er quasi mir immer wieder das Gefühl gegeben, aber bei mir ist es etwas anderes, wenn ich dich quasi mal kontrollieren will oder sowas. Etwas, was ich übrigens zum Beispiel nie gemacht habe, irgendwie sein Handy kontrolliert oder irgendwie sowas, habe ich nie gemacht. Andersrum zum Beispiel hat er gesagt, ich habe ja auch einen Grund, um in dein Handy zu gucken. Und dieses komische Gefühl, und das ist auch
etwas. Das ist mit zweierlei Maß gemessen.
Ja, und das ist auch etwas, was mich so im Endeffekt, das sind die Sachen, die mich eigentlich wirklich beschäftigen. Mich interessiert das nicht. Klar ist man verletzt und irgendwie im Ego getroffen, wenn man sich, und vielleicht stellt man sich auch manchmal die Frage, wieso habe ich jetzt nicht gereicht oder so, aber ich glaube, ich habe ziemlich schnell irgendwie auch für mich gemerkt, ganz oft ist ein Betrug, glaube ich, hat weniger mit einem selbst, also der betrogenen Person zu tun, ja, manchmal natürlich auch schon, ne? Wenn da irgendwie Sachen fehlen, wenn zum Beispiel, weiß ich nicht, jahrelang da vielleicht sexuell nichts mehr lief oder so, dann geht es vielleicht um Bedürfnisse tatsächlich, aber wenn man merkt, das ist es alles nicht, dann geht es um denjenigen, der betrügt, der auf der Seite ist, dann fehlt etwas, ne? Also das ist dann bei dem und nicht, dass du nicht reichst oder ich in diesem Falle nicht reiche, sondern ich habe das Gefühl, ihm hat die Bestätigung nicht gereicht, und da war das ein Ego, was wahnsinnig viel Bestätigung braucht quasi. Und das ist übrigens eine wichtige Erkenntnis auch für mich gewesen, dass ich sofort das irgendwie so für mich so, nicht gedacht habe, ich bin so unwertvoll oder ich reiche nicht ich als Person oder sowas. Und ich glaube, das macht ganz viel von so Wut und Verletzung auch aus, die man dann fühlt, wenn man sowas rausfindet. Aber das war es nicht. Und das, was über die ganze Beziehung quasi eigentlich passiert, das ist dass er mir eigentlich das Gefühl gegeben hat, du gibst mir keine Freiheiten, ich kann hier nicht mal entspannt irgendwo hingehen, ohne dass ich das Gefühl habe, ich werde kontrolliert von dir, du willst wissen, was ich mache. Und es hat irgendwie alles dazu geführt, dass ich auch tatsächlich solche Gefühle bekommen habe. Und das ist etwas, was mich auch total beschäftigt hat, weil ich niemals ich war ganz am Anfang, als ich ins Beziehungsleben startete quasi. Meine erste Beziehung, da war ich eifersüchtig, aber das habe ich sehr gut eigentlich irgendwie auch im Griff gehabt, so die Beziehung
danach. Nee, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe dich auch nie als eifersüchtige Person empfunden. Aber das ist ja fast so ein bisschen wie Gehirnwäsche, weil wenn jemand so doll eifersüchtig ist und einem die ganze Zeit Dinge unterstellt, die du ja nie gemacht hast, so, als würdest du mit mir in einen Club gehen und da irgendwelche Typen abschleppen und so. Das ist totaler Quatsch. Wenn du verknallt bist, dann ist ja diese Person irgendwie der wichtigste Mensch gerade und voll in deinem Kosmos. Und dann aber trotzdem darauf nicht zu vertrauen, dich so kennenzulernen, zu wissen, okay, Paula, der kann ich vertrauen, da muss ich überhaupt gar keine Angst haben. So, sondern dir immer wieder Sachen unterstellt. Und das macht er ja nicht still und heimlich, sondern wirft dir das ja vor. oder du, ne, du willst Anerkennung haben, du willst ja bestimmt flirten, bla bla bla. Und dann merkt man ja irgendwann so, hä, das hat ja mit mir gar nichts zu tun. Diese Vorwürfe oder diese ganze Gedankenwelt, das ist ja ein Kopfkino, was er dir quasi ja immer wieder vorgezeigt hat. Du machst ja bestimmt das und das. Und deswegen, weil ich davor Angst habe, ist es wichtig, dass du dich so und so oft meldest. Oder das, schick mir doch mal deinen Standort oder so. Mhm. Und das heißt, da geht es ja in so eine Kontrolle rein. Das ist das, der eine Aspekt, der total krass ist. Der einem im Übrigen, wenn man der Betrüger ist, wahnsinnig doll in die Karten spielt, weil du dann immer genau weißt, wo der andere ist und dann auch weißt, wann die Zeitfenster sind, um sich eventuell mit anderen Menschen zu treffen. Ne, das meine
ja,
ich
da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber du hast recht.
Ne, aber das ist ja das, deswegen meine ich so dieses so, ich wäre zu dem Zeitpunkt, als ihr damals zusammen wart, gar nicht auf die Idee gekommen, weil ich dachte, der ist doch so krass eifersüchtig, der würde doch niemals fremdgehen. Aber das ist natürlich, genau, aber das ist natürlich eigentlich eine, das heißt nicht, dass er nicht eifersüchtig war, aber es ist natürlich auch ein krasser Deckmantel, weil du eben auf diese Idee gar nicht kommst. Und dieses Kopfkino, ne, dass er dir quasi immer sagt, du machst bestimmt das und das und das und das und du hast bestimmt mit dem und dem was oder ich musste da in dein Handy gucken, weil ich habe das Gefühl gehabt, so, das und das geht ab. Das ist ja ein Kopfkino, auf das bist du ja selber gar nicht gekommen auf der anderen Seite. Du hättest ja nie bei ihm irgendwie gedacht, ah ja, stimmt, das, so, weißt du? Und dann fing das ja wahrscheinlich irgendwann an, dass du dachtest, warte mal, wenn der das über mich denkt, denkt der das, das ist ja das Fiese dann, denkt er das, weil der selber auch, also weil der so Gedanken eigentlich hat?
Ja, ich muss sagen, das ist
weil du bist eigentlich kein eifersüchtiger Mensch. Die Frage ist, warum bist du eifersüchtig geworden? Weil du dich hast anstecken lassen
von
dem Kopfkino.
Ja, und auch, ja genau, ich glaube das und weil es gab eine Situation, ich bin wirklich kein Mensch, der jetzt mal so komplett die Fassung verliert und schreit und ausrastet. Und es gab eine Situation in unserer Beziehung, da ist es passiert. Mhm. Da bin ich komplett ausgerastet, war total wütend und so. Und das eigentlich total irrational und ohne Grund. Mhm. Was vorweggelaufen ist, so, das kann ich sag mal so, ich fasse es zusammen, da waren andere Situationen noch, die mich sehr stark belastet haben, über die möchte ich jetzt nicht sprechen, an anderer Stelle. Mhm. Und da muss ich halt nochmal genau gucken, wie und was ich genau davon erzählen kann. Aber
so, dass es deine eigenen Grenzen irgendwie wahrt, ne? Dass du irgendwie.
Genau, ich muss irgendwie, ach ja, genau, dass ich irgendwie damit irgendwie gut sein kann. Mhm. Aber da sind Sachen quasi vorweg passiert, die mich wahnsinnig so unter Stress, unter Dauerstress gesetzt haben, beziehungsweise ich war in wie einem. Mein Stresslevel war sehr hoch. Ich kann das gerade leider nicht besser erklären. Wenn ich da irgendwann mal drüber spreche, dann werdet ihr das bestimmt besser verstehen können, was ich meine. Und dahingehend hat mich diese, weil die Eifersucht von seiner Seite aus, hat mich total beschäftigt. Dies ist halt so weit gegangen, wenn ich halt mit ihm in einem Restaurant zum Beispiel war, dass wenn der Kellner zu oft geguckt hat und so, dass ich das Gefühl hatte, ich habe Angst, dass die Situation jetzt irgendwie unangenehm wird oder weißt du, was ich meine? Mhm,
weil es so kontrollierend so, war quasi.
Ja, nicht kontrollierend. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Es war so, war ich zum Beispiel an diesem Abend, von dem ich spreche, war ich mit meinem, war mein bester Freund da und hat das erste Mal so mit uns gegessen und so. Und dann war das so, dass er so Kommentare gemacht hat, sowas wie, ja, gleich kommt der Kellner und fragt, ob wir hier alle zusammen ficken wollen oder was. Mhm. Solche Sachen, weißt du, und dass ich wusste, das ist unangenehm. Mein bester Freund war auch so danach so, was war das denn? Mhm. So, das fragt man doch nicht. Mhm. Und das war quasi, dass ich dachte, ich muss jetzt aufpassen, dass ich den jetzt nicht so doll angucke, nicht anlächle, keinen Körperkontakt aus Versehen oder so. Und das ist halt in ganz vielen Bereichen so. Und das ist etwas, wenn ihr das über längere Zeit so macht, dass ihr das Gefühl habt, ihr müsst die ganze Zeit aufpassen, wie ihr euch verhaltet. Und das habe ich halt erst, das kann ich jetzt so erst im Nachhinein, da ich das so bearbeite, so richtig sagen. Mhm. Wenn ihr das ganz viel macht, dann entsteht ein wahnsinniger Druck.
Ja, du kannst ja nicht du selbst sein, die ganze Zeit nicht.
Und das ist ein wahnsinniges, also man ist die ganze Zeit in der Kritik. Und ich glaube, da ist es gekommen, dass sich das umgedreht hat. Mhm. Weil danach sind wir halt noch in so eine Bar gegangen und haben uns mit Leuten getroffen. Und es war alles total schön. Ich habe den Abend geliebt eigentlich. Es war alles toll. Mhm. Aber auch da war es so, da der Kellner irgendwie ist gekommen und dann habe ich den irgendwie am Arm berührt. Keine Ahnung was, das war auch nicht cool. Und dann ist dem anderen Freund was über die Hose gekippt. Habe ich dem aus Versehen was über die Hose gekippt. Und ich wollte so ein Papiertuch nehmen quasi und den so abdingsen. Und ich habe nur aus dem Augenwinkel gesehen, wie er mich angeguckt hat quasi und wusste, oh, oh, das gibt irgendwie voll Stress. Ich bin viel zu unbedacht in dem, was ich tue, quasi.
Das ist so.
Und das hat irgendwas bei mir ausgelöst, dass ich da so eine richtige Szene geschoben habe.
Das ist wie auf rohen Eiern gehen und das über
einen langen Zeitraum. Ja, eigentlich nur, weil überhaupt nichts war. Das tat mir total leid, weil ich das vor den Freunden gemacht habe. Und dachte, das im Endeffekt denke ich so, natürlich hat das total das Narrativ unterstützt für ihn, dass ich irgendwie irrational bin und so. Diese ganze Situation war ganz schlimm für mich. Das ist wirklich eine der wenigen Situationen, wo ich so richtig
die Fassung verloren
habe. Ja, und wo ich auch denke, so, das nehme ich mir habe ich mir selber mal übel genommen. Ich kann das auch schon nachvollziehen, was da mit mir los war und so. Ne? Das ist ja auch wichtig, dass man irgendwie versteht, warum reagiert man wie und so. Das Nachvollziehen ist da, aber dass ich trotzdem denke, das ist total doof. Man tut sich sowas von keinem Gefallen, wenn man so Gefühlen wenn man das nicht richtig bespricht mit anderen. Weiß nicht, es tat mir einfach sehr, sehr leid.
Ich finde aber auch interessant, dass du diese Geschichte erzählst
und
damit abschließt, dass dir etwas leid tut. Denn ich glaube, jeder wäre irgendwann, also wenn du so eingeengt wirst und so eingeschränkt wirst und das Gefühl hast, du kannst nicht du selber sein, würde doch jeder irgendwann entweder explodieren oder implodieren.
Ja. Das ist ein interessantes Thema,
genau,
und was
also
ich verarbeiten muss.
Diese toxischen Anteile eurer Beziehung müssen wir vielleicht nochmal an anderer Stelle irgendwie besprechen.
Aber es ging halt auch so weit, ich muss halt sagen, das fing halt langsam an auch. Ne? Es war jetzt nicht so, dass er von Anfang an super krass eifersüchtig so das alles rausgelassen hat. Und es war dann auch nicht so, dass ich von Anfang an super krass eifersüchtig war, so gar nicht. Sondern ich war mit ganz anderen Dingen beschäftigt.
Aber du warst doch zurück gar nicht so doll eifersüchtig. Du hast ihm doch nicht gesagt, er soll dir dauernd sagen, wo er ist.
Nee, das hat sich eher entwickelt, glaube ich, bei mir. Das war so, dass er am Anfang, war das halt so, wenn wir uns mit seinen Freunden getroffen haben, jedes Mal war danach ein Riesenthema, wie habe ich gestikuliert, wie habe ich seine Freunde angeguckt. Er hat mir auch erzählt, seine Freunde hätten ihn danach angesprochen, was war dann mit der, wollte die mich anflirten und keine Ahnung was. Wie ich geredet habe, wie ich die in die Augen geguckt habe, also wirklich alles. Also ich dachte halt, ich bin jetzt nicht von Anfang an davon ausgegangen, dass das, oder gerade deswegen bin ich nicht davon ausgegangen, dass es jemand ist, der mich jetzt betrügen würde, weil ich eher dachte, das ist jemand, der vielleicht wahnsinnig unsicher ist offensichtlich, der anderen Leuten nicht traut. Und ich dachte, ich muss vielleicht einfach nur dem über ganz, ganz langen Zeitraum immer wieder das Gefühl geben, du brauchst überhaupt dir keine Sorgen zu machen. Und ich höre mir das auch an, das war am Anfang auch schwierig, weil das ist ja wie eine Kritik, die ja die ganze Zeit ausgesetzt ist, wenn euch jemand quasi feedbackt. Also, ich muss dir sagen, so wie du dich hier verhältst, das ist richtig scheiße für mich und schlimm für mich. Und ich habe das Gefühl, ich wollte eigentlich nur lieb und nett sein. Mhm. Und irgendwie bin einfach ganz normal.
Und
natürlich,
und
gerade wenn ihr
Freunden
neu reinkommt.
Gutes Gefühl geben und
ja, auch wenn ihr übrigens in eine Situation neu reinkommt, also in einen Freundeskreis oder so, da ist man natürlich erstmal noch angespannt und anders und man kann sich nicht normal komplett, also wisst ihr, was ich meine? Das ist doch alles ganz normal. Aber das alles quasi, also das stand alles unter Kritik. Und es ist umso verrückter gewesen, weil ich es da zu dem Zeitpunkt deswegen nie gedacht hätte, dass es wirklich so ist. Ich dachte eher, dass ich an meinem Vertrauensverhältnis arbeiten muss, dass ich hier irgendwie vielleicht selber gerade reinrutsche in Misstrauen, dass es ausgelöst ist durch diese andere Situation, über die ich, wie gesagt, an anderer Stelle nochmal reden kann, möchte, wie auch immer. Und dass ich deswegen verunsichert bin, aber
niemals auf die Idee.
Zu dem Zeitpunkt wäre ich nie auf die Idee gekommen, weil man denkt doch nicht, dass man hat das Gefühl, das ist das Schlimmste, was demjenigen passieren kann. Das wäre das Allerschlimmste. Ich hätte dem das übrigens nie antun können. Alleine deswegen, weil ich das wusste.
Das ist so ein bisschen die ganze Zeit so, als würde man alle Leute, die Fleisch essen, total runtermachen und sagen, Fleischesser und Esserinnen, die sind alle ganz, ganz schlimm und ganz, ganz schlechte Menschen und eigentlich aber im Geheimen die ganze Zeit sich Steaks braten und essen. Also das ist so, es ist so Quatsch. Jemand, der so krass eifersüchtig ist und dann aber gleichzeitig, ja, aber ich meine, vielleicht kommt das aus dieser Unsicherheit heraus, dass quasi dieser Fluss an Feedback, der darf nicht abbrechen, weil es ist ja auch nicht so, dass es irgendwie eine andere Person war und da geht es vielleicht auch um eine Verliebtheit oder bla bla bla, sondern mehrere Personen, die, ich weiß nicht genau, was die Funktion ist, vielleicht wirklich einfach Bestärkung, positives Feedback, und so. Und,
aber auch das spielt ja gar keine Rolle und ich finde, das muss man auch gar nicht bewerten. Warum auch immer jemand das macht. Ne? Mhm. Da denke ich mir so, das wird seine Gründe haben und vielleicht sind die für ihn selber auch gar nicht so schön oder so. Vielleicht ist nämlich die Erkenntnis darüber eigentlich da, dass er merkt, ah, ich bin ein Fass ohne Boden, was das angeht. Ich kann gar nicht genug Bestätigung kriegen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es eher oft so war, dass wenn du innerhalb einer Beziehung natürlich dich halt auch nicht immer cool verhältst, dann kriegst du halt auch da, hast du problematische Gespräche, kriegst immer nicht nur positives Feedback, also ne, positive Zufuhr auch aus der Beziehung, weil dann werden mal schwierige Sachen besprochen und du bist vielleicht auch in der Kritik. So. Und dann für jemanden, der da vielleicht damit nicht so gut umgehen kann, der braucht dann positive Zufuhr und zwar schnellstmöglich woanders her. Und ich finde das auch eigentlich eine Erleichterung, dass das dann, dass ich weiß, das sind mehrere andere gewesen, weil ich dann nicht mehr so das Gefühl habe, also weißt du, weil ich die Wahllosigkeit dahinter sehe und mir denke, okay, das ist, also da steht etwas anderes dahinter, eine etwas viel systematisches so. Und da habe ich eher totales, und das ist wirklich neben der Verletzung natürlich und auch der Wut, weil ich mir denke, diesen Menschen habe ich ja über alles geliebt und auch über alles vertraut. So. Und dann ist die Verletzung schon da, aber ich empfinde auch wahnsinniges Mitleid mit dem. Weil dieser Rest an Liebe, und ich glaube, der bleibt ja immer irgendwie da, egal, das ist überschattet von Wut und von dieser Enttäuschung und so, natürlich. Aber es ist glaube ich, gelogen, wenn man sagt, da ist keine Empathie mehr für jemanden oder Liebe da. Und da denke ich mir so, der tut mir wahnsinnig leid. Weil ich mir vorstellen muss, wenn du es so machst und auch so rücksichtslos quasi, nicht nur mir, auch den Frauen gegenüber, den ganzen anderen Frauen. Das ist wahrscheinlich, auch nicht so immer das Zuckerschlecken. Jeder, der in einer anderen Richtung schon mal stand, auf der Stufe der Affäre, der weiß auch, dass das, glaube ich, sehr hart sein kann. Und damit will ich gar nicht zu quasi doll mich da auf die andere Seite begeben oder sowas. Aber ich kann mir einfach vorstellen, dass es so ist. Und deswegen empfinde ich vor allem Mitleid, weil ich glaube, dass da halt so natürlich eine viel größere persönliche Thematik dahinter steckt, offensichtlich. Und das soll das überhaupt nicht relativieren, weil passiert im Leben, und das muss ich auch wirklich sagen, mir sind auch schon schlimme Dinge passiert im Leben. Dir auch.
Ja.
Und das ist alles keine Rechtfertigung dafür, finde ich, dass man
sich kacke verhält.
Dass man, genau, und Leute verletzt und sich alles auch rechtfertigt damit innerlich und denkt, ich bin ja ganz arm, weil mir ist das und das passiert. Ich wurde nie wahrgenommen. Mir wurde ja nie gesagt, ich bin schön. Oder es gibt so viele Gründe dafür, die ich schon gehört habe, die Leute so gesagt haben, wo ich denke, das ist alles ganz schlimm. Und da kann man sich auch drum kümmern. Und da darf man sich auch öffnen.
Es darf auch eine Erklärung sein, aber es darf nicht immer die Dauerentschuldigung das ganze Leben lang sein. Du musst ja irgendwie sein eigenes Trauma auch bewältigen. Und dann,
total. Ja. Und zwar nicht nur für die anderen so, sondern man sollte das
vor allem für sich auch.
Ja, das ist, da will ich gerne zum Schluss noch mal was zu sagen, übrigens zu dem Thema. Aber in dieser ganzen Zeit, quasi in dieser Beziehungszeit, hätte ich es nicht vermutet, obwohl ich halt, wie gesagt, ich hatte die ganze Zeit so Bauchgefühl und es sind auch Situationen gewesen, die ich jetzt halt im Endeffekt so erklären kann. Das sind halt auch noch so andere Kleinigkeiten und so. Und im Übrigen, das, was du sagst, dass du dieses Beispiel mit dem Fleischesser genannt, was halt auch ganz extrem war und deswegen bin ich da auch nicht drauf gekommen. Das ist jemand, der gerade auch, also so nach außen hin im Freundeskreis, meine ich und so, einen wahnsinnig hohen Moralkodex hat. Der hat so Leute total verurteilt, also hat gesagt, wenn rausgekommen ist, zum Beispiel der und der hat die und die betrogen, hat er vor anderen Leuten total runtergemacht und gesagt, es geht gar nichts, mit so jemandem würde ich nie was zu tun haben wollen, der seine Freundin betrügt. Deswegen kommt es mir im Endeffekt noch absurder vor. Da war ich so richtig so, dass ich dachte, das kann ich nicht glauben. Ja, aber es ist natürlich so, warum reagiert man so heftig auf Themen? Warum reagiert man eigentlich so heftig auf bestimmte Themen? Natürlich, weil es einen selber antriggert, weil man irgendwie, ja, also natürlich sage ich halt auch, ich finde es auch scheiße, wenn Leute andere Leute betrügen und so. Ich habe da auch kein Verständnis oder so für, aber man ist doch dann nicht so, ja, weiß ich nicht, so rigoros oder so, weiß ich nicht, so mega krass, super heftig verurteilend. Und ja, das war auch der Grund, warum ich das, glaube ich, im Endeffekt nicht geglaubt habe und ihm immer jede Sachen, die komisch waren, immer geglaubt habe, weil ich irgendwie dachte, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Jemand, der diesen moralischen Kompass hat, der kann doch nicht. Und dann auch noch mir sagt, wie schlimm das alles war und wie verletzend das für ihn ist, wenn er eifersüchtig ist.
Aber es gab ja dann irgendwie zum Ende hin trotzdem die Situation, dass es irgendwie so eine Geschichte gab mit einer anderen Frau. Aber da hat er sich ja im Nachhinein irgendwie gekonnt auch rausgeredet, indem er einfach gesagt hat, naja, die kann halt nicht loslassen, die hängt halt so an mir, aber ich will die gar nicht und ich habe auf die sowieso keinen Bock mehr, aber irgendwie kann die scheinbar nicht.
Ja, genau. Ja. Also es gab halt zum Ende hin schon, sage ich mal, eine Situation. Und das finde ich übrigens auch ganz schlimm. Das fand ich schon in der Situation schlimm, weil ich war natürlich irgendwie pissig in der Situation und war auch irgendwie sauer auf die Frau, weil ich das Gefühl hatte, hier läuft was ganz, ganz Komisches ab. Mhm. So, das hatte ich schon, da hatte ich sehr, sehr extrem das Gefühl. Mhm. Aber hab den beiden das auch komplett geglaubt, was sie mir erzählt haben. Und ich würde sagen, Oscar-reife Vorstellung von beiden. Das, so viel muss man denen lassen. Jetzt mal ein kleiner Gag hier an der Seite. Also,
Daddy Soap können sie.
Das ist wirklich unfucking fassbar gewesen. Vor allen Dingen auch, ey, wenn du jemandem gegenüberstehst, ne, da so, also das ist ja, das ist schon ganz schön krass, jemandem so krass richtig in die Augen zu lügen. Es war wirklich so eine Situation, wo ich wusste, jetzt gerade lügt er mich an. Mhm. Und zwar richtig heftig. Und er hat wirklich gesagt, und im Endeffekt natürlich sie auch, ich weiß ja jetzt viel mehr, aber egal. Mhm. Aber er hat wirklich so gesagt, ich schwöre auf alles, auf unsere ungeborenen Kinder, die Gott sei Dank nie geboren wurden.
Oh Gott.
Entschuldigung. Aber wirklich so, wie ich dachte, auf unsere Beziehung. Ich schwöre auf unsere Beziehung. Dass die nichts wert war, das weiß ich ja jetzt im Endeffekt auch. Aber weißt du, was ich meine? Wo man wirklich denkt, das sind doch Sachen, fuck, die sagt man nicht.
Nee.
Wenn man es nicht absolut ernst meint. Und das finde ich halt, das ist eigentlich das so, das ist das Einzige, was ich sehr erschreckend finde, ist so diese Skrupellosigkeit.
Dass das so geht, ne? Dass das so geht.
Dass du einfach jemanden angucken kannst und den so richtig, du weißt alles, was ich sage.
Hast du es denn gemerkt, dass er lügt? Also in seinen Augen? Oder konnte er das wirklich so gut spielen, dass
Nee, das war das, was mich so erschreckt hat.
Wenn du mich anlügen würdest oder der Mitbewohner oder Max oder sowas, dann würde da sofort was in den Augen passieren und da wüsste ich, okay, hier werde ich gerade angeflunkert.
Ja, ich muss auch sagen, da ging es quasi um eine kleine Lüge. Da ging es quasi darum, der hat mir halt quasi gesagt, nee, er hat gar nicht mehr mit der gesprochen, keine Ahnung was. Ich wusste aber schon, aus anderer Stelle ist jetzt egal, würde jetzt zu weit führen, um das zu erklären. Wusste ich aber, das stimmt nicht. Mhm. So. Und ich wollte ihm quasi eigentlich die Möglichkeit geben und habe
klar Schiff zu machen.
Klar Schiff zu machen und wollte überhaupt nicht übergriffig sein.
Rein Tisch gesagt, zu machen heißt es.
Hab gesagt quasi, mich lässt es nicht los, wir müssen da nochmal drüber sprechen. Ja. So. Und ich wusste quasi schon, es ist halt Quatsch, was er da erzählt. Mhm. Ich hätte aber niemals gemerkt, dass er lügt. Nie. Und das fand ich so krass daran.
Das
war so erschreckend. Mhm. Und da ist auch was passiert. Ab diesem Moment ist auch was passiert. Das war schon relativ zum Ende unserer Beziehung. Da ist auch übrigens was bei ihm passiert. Denn dass das irgendwie so komisch rauskam und sowas und dass ich auch, ich glaube, da ist auch etwas passiert mit mir. Da war klar für ihn, oh fuck, ich muss mich jetzt irgendwie anders bemühen oder andere Sachen sind jetzt so nicht mehr möglich. Oder
er ist
ja
der Buhmann. So, ne?
Er ist der Buhmann. Und das war blöd, da fehlte die positive Zufuhr. Er hatte sich
wie soll er denn jetzt noch weiter so doll eifersüchtig sein? Also mit welcher Argumentation? Also, ne, das muss man ja auch nochmal sagen.
Naja,
also, da fällt ja auch was zusammen.
Du kannst ja nicht deine eigenen, also, naja, das fände ich zu unfair gesagt, weil nur, weil du selber irgendwie dann da dich mal nicht richtig verhältst. Und wäre das wirklich so gewesen, ne, wäre das nur diese Situation gewesen, und das wäre genauso gewesen, wie die gesagt hätten, da war das irgendwie nicht cool. Aber da kann man ja mal wohl sagen, das ist nicht so schlimm. Weißt du, was ich richtig schlimm finde an diesem Ganzen ist? Das ist innerhalb von unserer, fällt mir gerade ein, Siedenthals in diesem Moment, dass er genau zu dieser Situation in unserer quasi, ich sag mal kurz vor unserer Trennung, mir eine Sprachnachricht gemacht hat und gesagt hat, übrigens, diese Situation, habe ich gesagt, das tut mir leid, das tut mir nicht leid. Mhm. Und jetzt im Endeffekt mit meinem Wissen denke ich natürlich, also das ist ja noch skrupelloser.
Ja, ja, total.
Hä? Wie kriegt man das hin? Also da fehlt mir auch einfach irgendwie das, also da weiß ich nicht. Ich glaube, beziehungsweise man könnte sagen, es ist skrupellos, aber man muss jetzt auch mal sagen, mal fairerweise sagen,
Ich glaube, wenn du musst dir das ja auch irgendwie alles hinbauen, damit du selber mit dir klarkommst, damit du auch das Gefühl hast, du kannst das rechtfertigen vor, nicht nur vor dir selber, sondern vor, weiß ich nicht, der anderen Frau, vor den anderen Frauen, wie auch immer, keine Ahnung was.
Die werden bestimmt nichts voneinander wissen.
Ach, weiß ich nicht, also ja, kann ich, also will ich nicht genau drüber reden. Mhm. Nee, aber ja, vielleicht, nein, vielleicht ja. Aber ja, die wussten auf jeden Fall alle, dass es mich gibt, so viel kann man sagen.
Naja, einfach schon auch, also ich meine, ihr habt euch ja auch oft gesehen, da, also so eine Affäre weiß schon, also Affären wissen schon, dass sie Affären sind, meistens.
Hm. Naja, es gibt ja auch andere Beispiele,
obwohl, nee,
ne?
Das stimmt gar nicht. Ich habe auch so einen Bekannten, der hat irgendwie auch, da kam dann auch irgendwann raus, der hatte so 4 Frauen gleichzeitig und die dachten aber alle, sie sind mit ihm zusammen und so. Und also da denke ich auch, das ist wie so, ich finde das schon fast faszinierend, das, weil das so was Hochstaplermäßiges hat, wie das überhaupt funktioniert. Also bei dem fand ich das super faszinierend, dass 4 Frauen gleichzeitig denken, sie hätten eine Beziehung mit dem und haben den ja auch gesehen und getroffen und Dinge mit dem unternommen. Und das ist alles in der gleichen Stadt passiert auch und so. Da denke ich immer so, das ist ja fast eine Kunst. Also wie genau läuft sowas ab? Das ist richtig gruselig.
Ja, und ich muss auch sagen, alleine stressmäßig, ne? Es war ganz so oft so, dass er mir in unserer Beziehung gesagt hat, so, du setzt mich total unter Druck und unter Stress. Und ganz oft sind so Kleinigkeiten total hochgegangen. Mhm. Jetzt im Endeffekt denke ich, es ist doch auch alles kein Wunder.
Weil der so unter Druck stand.
Um Gottes Willen, stellt euch mal vor, da habe ich auch gedacht, auch darum beneide ich wirklich keinen, der auf der anderen Seite steht, wenn ich mir denke, diese Panik, die man haben muss, alleine deswegen, glaube ich, würde ich irgendwann sagen und es mich mir loswerden wollen, weil dieser ewige Druck, der in dir herrscht, da kriegst du doch auch irgendwie Panikattacken, keine Ahnung was. Mhm. Ja, ich würde es gar nicht so abtun und so, was er da auch gefühlt hat, aber es war schon oft, sage ich mal, überzogen, beziehungsweise er hat mir oft so das Gefühl gegeben, ja du, Paula, wenn du nicht so hier so einen Stress machen würdest, würde ich auch nicht so kurz vorm Herzinfarkt stehen im Prinzip. Also dann gab es einen sehr großen Schuldkomplex, den ich auch jetzt heute noch mit mir rumtrage, sage ich mal, über den ich mir aber in diesen ganzen Situationen gar nicht so bewusst war, sondern das hat alles ein bisschen gedauert.
Aber du wolltest ein Beispiel erzählen, Punkt. Genau, das warum, ist ein anderer bei welcher Punkt. Kleinigkeit er dann an die Decke geht.
Ja, es ist ein anderer Punkt und das macht jetzt auch alles für mich mehr Sinn. Es gab zum Beispiel so seine Grenzen waren unfassbar wichtig. Mhm. Und das fing bei so Sachen an, die, wo er dann irgendwann gesagt hat, so ich möchte zum Beispiel Zeiten haben, wenn du hier bist bei mir, möchte ich Zeiten wissen, in denen ich hier in dieser Wohnung alleine bin. Und ich finde erstmal, das klingt nicht komplett absurd, weil ich denke, okay, das ist ein Bedürfnis. Irgendwas daran war komisch, fand ich. Mhm. So, weil ich mir gedacht habe.
Aber was heißt alleine sein? Dass also du einfach so, sagst, ich will mich mal 2 Stunden zurückziehen.
Nee. Nein, dass ich auf
weil
der Wohnung
ist ja auch
bin,
normal,
dass er weiß, ich bin
nicht
da. Nein, dass er weiß, er kann alleine in der Wohnung sein. Er hat es so begründet, weil er gesagt hat, ich bin bei der Arbeit und ich war, wenn ich bei ihm war, habe ich von ihm zu Hause aus gearbeitet. Mhm. Denn ich kann ja meinen Job von überall aus machen. Mhm. Und ich hatte da keine Möglichkeit zu dem Zeitpunkt irgendwie da in ein anderes Studio oder sowas jetzt immer zu gehen oder sowas. Und dann ist er quasi zur Arbeit gegangen und ich bin hier zu Hause geblieben, habe da gearbeitet und dann auch noch aufgeräumt, dann noch was zu essen gemacht und so. Mhm. Und er ist dann wiedergekommen und hat mir quasi gesagt, ja, aber du bist diese 8 Stunden, wenn ich auf der Arbeit bin, bist du komplett alleine. Mhm. Und ich habe diese Alleinezeit hier zu Hause nicht. Mhm. Und ich fand irgendwie irgendwas daran sehr logisch. So, wo ich dachte, ja, das ist vielleicht auch das Bedürfnis, dass man mal alleine ist. Und da rede ich jetzt nicht von, ich habe natürlich gesagt, du kannst ja einfach ins Nebenzimmer gehen. Sag doch einfach so, jetzt gucke ich meinen Fußball oder jetzt mache ich was. Es ging aber darum, dass ich weg bin, dass er weiß, da bin ich nicht da. Mhm. Und im Endeffekt weiß ich natürlich, ach so, ich konnte mir vorstellen, dass er auch Bus brauchte, nicht nur Zeit für sich alleine.
Sondern dass die Nachrichten geschrieben werden müssen, um die anderen Frauen warm zu halten.
Genau, und es gab ja, also, ne, ich meine, ne, gibt ja auch Sexting und sowas. Und auch da weiß ich zum Beispiel, dass es so war. Und ja, so. So, aber das unterstellt man ja jemandem nicht. So, es gab irgendwie bei allem, weil da so ein komischer Druck und sowas Komisches dahinter war, weil kein normales Gespräch möglich war. Mhm. Weil er so ganz oft irgendwie abgeblockt hat und mich ganz oft nicht so gesagt hat, ey, lass uns mal über was sprechen, sondern von Anfang an gesagt hat, also es muss jetzt so sein und wenn das nicht so ist, dann blablabla. So, weißt du, da war so eine Dollheit hinter einem. War auch ganz oft so, dass er mich nicht gefragt hat, so, hey, eine Freundin von mir hat mich gefragt, die will da und da hinfahren, wir wollen da auch über Nacht bleiben und keine Ahnung was. Das würde ich nur erzählen, also quasi so normal und irgendwie, andersrum wäre sowas nie möglich gewesen übrigens, by the way. Gottes Willen. Mit jemandem, den er, das wäre eine Katastrophe gewesen. Aber anstatt mir das so zu sagen und normal drüber zu sprechen und auch, dass ich halt faire Chance habe, vielleicht zu sagen so, okay, aber klar, natürlich, fahr da hin, aber ich habe irgendwie komisches Bauchgefühl, ich kenne die gar nicht oder so. Das sind ja alles ganz normale Sachen, die man theoretisch einfach miteinander besprechen kann, ohne Vorwürfe, ohne all das. Das war aber alles nie möglich, sondern er hat mir dann einen Tag, bevor es losging, gesagt, so, ich fahre da morgen hin und ich will, dass du mir Spaß wünschst jetzt endlich mal. Und ich dachte, was? Wisst ihr, was ich meine? Es ist ganz, 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 ganz schwierig für mich, das zu erklären. Aber ich kann es nur so sagen, dass da, was daran komisch immer war für mich, war diese Heftigkeit. So, und das hat mir auch das Gefühl gegeben, ich muss den ja wahnsinnig einengen, weil sonst würde ja der nicht so bum, 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 bum,
das Gefühl haben, also so
bollern. So
freistrampeln müssen, gefühlt. So, ne? Obwohl es gibt ja nichts zu freistrampeln.
Ja, ich glaube aber, das hatte mehrere Ebenen auch. Ne? Das ist ja auch vielleicht die eigene Bewusstsein der Schuld oder, ach, keine Ahnung, was ich weiß.
Naja, oder der Druck irgendwie, ne? diesen vielen Menschen gerecht zu werden.
Ich glaube auch nicht, dass, oder ich weiß es sehr sicher, dass nicht, dass der jetzt nicht jemand ist, der das seinen Freunden erzählt hat, auch so, auch das mit dem Betrug oder sowas. Auch viele Sachen, die bei uns in der Beziehung abgegangen sind oder sowas, das weiß, glaube ich, wissen nur sehr, sehr wenige und dann auch nur ausgewählte Leute, ausgewählte Situationen und keine Ahnung was. So, denn ich glaube, dass, ich glaube fast, dass sein Leben so ein bisschen fast so organisiert ist, dass man ja immer gucken muss, was ist wie, also in so einem sehr kontrollierten Modus, damit nicht irgendwelche Kram auffliegt oder so. Ich weiß nicht, wie ich das besser sagen soll. Und das ist auf jeden Fall etwas, was mich beschäftigt. Also dieses Gefühl von, das ist schon irgendwie unangenehm. Und es ist aber auch ein gutes Gefühl zu wissen, weil teilweise habe ich gedacht, vielleicht ich bin irgendwie so misstrauisch oder so viele Situationen in meinem Leben haben mir vielleicht langfristig mein Vertrauen so doll geraubt. Und das kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich auch jemand bin, der sehr, sehr lange braucht, um so richtig so loszulassen und zu vertrauen und so. Das weiß ich aber schon immer. Und normalerweise war das nicht so das Problem, weil wenn du jemanden dir gegenüber hast, der damit verständnisvoll und sensibel ist oder so, ganz normal eigentlich, man redet da ganz normal über Sachen, dann ist das eigentlich irgendwie auch kein Problem. Aber ja, und das finde ich auch interessant, ganz viele von diesen Sachen, die ich irgendwie im Endeffekt gedacht habe oder auch schon während der Beziehung, die hat er mir eigentlich vorgeworfen. Das war auch das, was mich am meisten verletzt hat an allem. Dass er mir so Sachen gesagt hat wie, mit dir kann man nicht reden. Das war das Schlimmste. Da leide ich richtig drunter. So, auch über solche Themen zum Beispiel und so. Und ich glaube vielleicht auch tatsächlich, dass ich in manchen Situationen natürlich sehr doll reagiert habe oder gemerkt habe, da ist etwas, weil der so etwas unter der Oberfläche die ganze Zeit brodelte, ne? Dieses Gefühl, dieses ständige Gefühl von, ich habe das Gefühl, also nicht nur hier stimmt was, sondern da sind irgendwie ständig so kleine Lügereien auch nur und so. Aber wenn so ständig so kleine Lügereien rauskommen, und das ist ja nicht so schlimm, jeder lügt von uns mal, alles kein Ding und da gibt es alle seine Gründe für, ich finde, da muss man jetzt auch nicht besonders beschissen reagieren, so. Aber
naja, ich muss schon sagen, ganz im Ernst.
Es war so sinnlos, auch so, wenn er halt abends ausgegangen ist, wer war dabei und sowas, dass er mir nicht erzählt hat, wer dabei war. Und dann hat er mir im Endeffekt quasi gesagt, ja, ich kann dir das nicht erzählen, weil du immer so reagierst. Ja, aber so, du lachst, aber so.
Ja, weil ich lache auch deshalb, weil ich denke so, ey, also wir sind irgendwann nicht mehr, das ist auch nochmal ein anderes Thema, diese Auswirkungen
auf
die anderen Beziehungen und sowas, aber weil ich denke so, ey, das ist halt etwas, was mich sowieso so oft aufgeregt hat, ne, dass ich das Gefühl habe, du hast ihm zuliebe dann bestimmte Dinge nicht mehr gemacht oder weniger gemacht, die normal sind. Also man kann da mit Freunden irgendwie ausgehen und bla. Also dieses zweierlei Maß messen, das hat mich regelmäßig auf die Palme gebracht.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube natürlich auch, er hat sich eingeschränkt und sowas, weil das ist ja gar nicht anders möglich. Man geht natürlich Kompromisse ein. Ich glaube auch, er ist Kompromisse eingegangen. Ich glaube halt, die sind halt dann in anderer Hinsicht eingebrochen. Beziehungsweise, sobald ich zum Beispiel gesagt habe, nee, ich gehe heute Abend jetzt immer mit Anna weg, habe ich ihnen ja einen guten Grund gegeben, um sich zu denken, ich verabrede mich jetzt mit einer anderen Frau oder hol mir da jetzt nochmal irgendwas anderes, weil die ist ja ganz gemein, die geht jetzt mit Anna aus und wahrscheinlich werden die hier einen Fünfer haben oder so. Ich glaube wirklich, dass das Sachen sind, die der gedacht hat, weil der dachte ja auch, ich würde mit seinen besten Freunden ins Bett gehen. Ohne Scheiß, wo ich dachte, also.
Ja, und vor allem, da gab es doch auch diese Situation, die auch so krass drüber war und wo ich im Nachhinein auch denke, da gab es ja schon wahrscheinlich große Schuld oder die Angst, erwischt zu werden. Diese Sache mit dem Auto.
Ja.
Das finde ich da, das ist für mich so eine schlimme Geschichte.
Ja, das ist auch, glaube ich, ich sag mal, das letzte, die letzte Geschichte, die ich dazu erzählen will. Dann kommen wir mal zum Ende. Aber ja, da war das so. Das, was ich schon erzählt habe, dass er so ganz spezielle Grenzen hatte im Sinne von sehr, sehr, sehr heftig, die durchgesetzt hat. Das war zum Beispiel auch sein Handy. Mhm. Und es ging so weit, ich durfte sein Handy nicht anfassen. Und das ist kein Scherz. Mhm. Also ich durfte es ihm geben, wenn das halt aus war oder da irgendwo rumlag, dann durfte ich es ihm geben. Aber ich meine, wenn es an war und der Bildschirm entsperrt war und diesen ganzen Kram, dann durfte ich es eigentlich nicht in der Hand halten. Und es ging so weit, oh Gott, das war auch noch Weihnachten. Das ist ein schlimmes Detail an dieser Geschichte, fällt mir gerade ein. Wir mussten losfahren, denn vor den Weihnachtstagen ist ja alles zu und er musste zur Apotheke und etwas dort holen. Mhm. Und diese Apotheke befand sich ein wenig außerhalb, sagen wir es mal so. Und dann sind wir da hingefahren und es war eine ausgelassene Stimmung. Ich hatte wie immer mein Handy zu Hause vergessen, ihr kennt mich ja, Leute. Und es war eine ausgelassene Stimmung und wir haben irgendwie darüber geredet, weil wir einen Urlaub geplant haben, was für Musik wir da hören und bla bla, so ein Quatsch. Mhm. Und ich wollte ihm quasi ein Lied vorspielen, sagen wir so. Und dann habe ich gemerkt, ich habe mein Handy nicht dabei, also ich kann mich hier nicht mit der Autoanlage, mit meinem Spotify verbinden, habe gesagt, kann ich das mal auf deinem Handy quasi über dein Spotify anmachen? Mhm. Und hat er gesagt, das möchte ich jetzt nicht. Mhm. So, dann habe ich gesagt, nur ganz, also wirklich, ich zeige es dir hier quasi, du kannst gleichzeitig gucken, ich mache wirklich nur Spotify an und gucke das, also ich hätte übrigens, by the way, sowas nie gemacht und habe auch nie in sein Telefon geguckt. Das kann ich mal zum Rande sagen. Es gab da keine berechtigte Grund für, weil er wusste, oh, sowas macht sie ständig oder
andersrum
sowas.
Andersrum schon.
Ja, aber es gab dafür keinen Grund, weil ich habe das nicht gemacht oder sowas, dass er jetzt so einen Grund gehabt hätte, die guckt ja immer heimlich dann in meinen Nachrichten oder sowas. Das gab es nicht. So, er hat aber sehr, sehr heftig quasi gekriegt, nein! Also es war dann auch so, dass er gesagt hat, nein, das möchte ich jetzt nicht. Er ist dann rechts rangefahren, hat es selber gemacht quasi, gesagt, so, was willst du denn hier jetzt? Und hat es auch damit begründet, hat gesagt, ja, dann kommt da vielleicht eine Nachricht und dann muss ich das irgendwie erklären, weil du das irgendwie falsch verstehst und dann haben wir hier Streit und ich habe jetzt keinen Bock auf Streit, es ist Weihnachten, wo ich schon dachte, wie kann man davon ausgehen, also jede Nachricht, wenn es eine Nachricht ist von einer guten Freundin, dann kann man doch einfach sagen, ey, das ist eine gute Freundin von mir, also verstehst du?
Ja, ja.
Im Endeffekt macht das alles komplett Sinn.
Ja, der Druck.
Das war es noch nicht, sondern weil ich habe eigentlich ein bisschen so reagiert, ich habe auch irgendwie gedacht, okay, ich finde halt auch, die Handys sind wirklich Privatsache, ne? Mhm. Aber fand es halt drüber, weil ich dachte, naja, er kann doch mein Handy auch. Also, mein Gott,
Song anmachen.
Wir haben ständig darüber, egal. So, fand es halt einfach total übertrieben, überzogen, diese Reaktion. Ich wollte nur einen Song auf Spotify anmachen. Und das ist mein Freund. Das ist doch alles nicht ein fremder Mensch. Also, weißt du, was ich meine? Und dann habe ich so reagiert, dass ich gesagt habe, ich habe so richtig gemacht, glaube ich. Ich glaube, das war ziemlich genau das Geräusch, was ich gemacht habe. Um ihn quasi zu sagen, so, oh Mann, ey. Weil als ich gedacht habe, oh Mann, ey, stellst du dich so an? Das habe ich nämlich auch wirklich gedacht in dem Moment. Ich war so richtig genervt, dachte, oh, was stellt er sich denn immer so an bei seinem Handy und keine Ahnung was. Meinetwegen, dann ist es seine Privatsphäre. Ich habe das auch immer respektiert, aber ich fand es irgendwie nervig. Und dann, was passiert ist, dass es komplett gekippt ist, die Situation. Und dieses dass er mich so angegangen ist auf einmal komplett explodiert, dass er so gesagt hat, immer musst du uns alles kaputt machen, weil er quasi gemerkt hat, ich
war irgendwie genervt davon. Und in einer normalen Situation wäre das nach 5 Minuten wieder weg gewesen und fertig, so wie das halt auch in Beziehung ist. Und er ist dann aber so richtig ausgerastet deswegen. Es hat ihn so richtig, er ist also einfach explodiert, hat gesagt, immer musst du uns alles kaputt machen, jede schöne Situation. Wir können hier keine, können wir keinen Tag haben ohne Streit, weil jedes Mal das Gleiche und so. Und diese Situation ist dann gekippt, wir sind dann weitergefahren im Auto und er hat dann, ist so richtig krass aufs Gaspedal getreten. Ich habe schon gar nichts mehr gesagt oder sowas. Er ist richtig krass aufs Gaspedal getreten und so mit 100 Sachen durch so eine Wohnsiedlung dadurch. So richtig, dass so Autos von den Seiten so gehupt haben. Da ist so jemand aus dem Parkplatz rausgefahren. So eine Hubsituation und so, wo ich richtig krass Panik bekommen habe und dachte, Alter, ich habe, das, also es ging, und da habe ich gemerkt, es ging gerade aus davon, dass ich ihn gefragt habe, ob ich ein Lied auf seinem Handy anmachen darf. Mhm. Und das ist so, also das ist so dabei rausgekommen, ich habe nicht meine Stimme erhoben oder irgendwas ihn so dazu hingebracht, quasi ihn zu reizen, sondern die Reizung hat gereicht, dass ich gemacht habe, dass ich genervt
war. Aber selbst wenn ihr laut gestritten hättet, ist es keine gute Idee, also ist es total daneben, so mit einem Auto zu rasen, dass man sich in Gefahr begibt. Also,
ja, und natürlich, weil du auch als Beifahrer, also ich habe auch, ich weiß nicht, jeder, der so schon mal miterlebt hat, das irgendwie, ich, vor allem, weil ich dachte, also jetzt, keine Ahnung, verliert er den Verstand, ist ihm jetzt egal, was mit uns passiert oder keine Ahnung, man kann das ja gar nicht einschätzen in dem Moment. So.
Ja.
Der wollte das natürlich nur machen, um, keine Ahnung.
Dich einzuschüchtern.
Weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich.
Hä? Ja.
Um irgendwie zu zeigen, so wie du das hier damit umgegangen bist, das geht halt nicht oder so, weil er genervt war, dass ich gemacht habe und wegen dem Telefon. Und dann sind wir angehalten, waren bei dieser Apotheke, er ist ausgestiegen, puff, Tür geknallt und ich war halt natürlich da drin, hatte halt irgendwie einen Puls von 188 und habe gedacht, boah, okay, ich reg mich jetzt ab und bin dann halt ganz ruhig gewesen. Mhm. Er kam wieder rein, ich habe gesagt, fährst du jetzt weiter so? Oder fährst du jetzt wieder normal? Denn wenn du weiter so fährst, will ich nicht mehr mitfahren. Mhm. Das macht mir Angst, das geht nicht. Mhm. Und dann hat er gesagt, nee, dann raus hier quasi. Hat mich hat gesagt, dann musst du raus. Habe ich gesagt, gut. Habe die Tür zugemacht. Er hat mich da quasi rausgeschmissen. Dazu muss man sagen, ich hatte auch keine vernünftige Jacke dabei und kein Handy. Ich stand irgendwo im Nirgendwo. Das war wirklich da, wo er gewohnt hat. Das waren so irgendwie, weiß ich nicht, 10, 12 Kilometer davon entfernt. Genau, es war halt im Winter, es war wie gesagt Weihnachten. Und ich stand da, konnte niemanden anrufen, nichts. Und er ist einfach weggefahren. Und ich bin halt losgestapft. Ich war natürlich völlig aufgelöst. Ich war auch so richtig krass aufgeregt. Ich bin dann da, hab versucht, mich an Schildern zu orientieren, hab da quasi geguckt, okay, ich muss jetzt hier an der Autobahn lang gehen. Dachte, ach du Scheiße, ich muss hier irgendwie an der Autobahn lang und so. Und dachte, okay, irgendwie 12 Kilometer jetzt gehen oder was weiß ich was. Ich kann niemanden anrufen, kein Taxi, ich habe kein Geld dabei, nichts. Ich war einfach komplett aufgeschmissen in dieser Situation. Und dann irgendwann ist er halt, weiß ich nicht, nach 20 Minuten oder keine Ahnung, was ist er halt umgedreht gekommen und hat mich wieder eingesackt. Aber was diese Situation so am besten für mich gezeigt hat und jetzt auch im Endeffekt macht das halt Sinn für mich, ne? Diese krasse Sensibilität beziehungsweise dieses heftige Überreagieren und mir quasi immer sagen, ich reagiere so über, weil du mich dahin treibst, weil du immer so, weil du nicht, also entweder hat er gesagt quasi, ich lasse nicht locker, ich gebe ihm zu wenig Freiraum, ich würde halt, also weißt du, was ich meine? Und das ist eine wahnsinnige Erleichterung, das Gefühl zu haben, ich glaube nicht, dass es daran lag, dass ich ein total schlimmer Mensch bin, der Leute dazu treibt, dass sie dann auf einmal durch eine Wohnsiedlung rasen müssen und sich selbst und andere gefährden, sondern ich glaube da, und das ist halt wirklich das Gute, der hat natürlich wahnsinnig unter Druck gestanden, weil der Angst hatte, dass da vielleicht eine Nachricht ankommt.
Naja, erwischt zu werden, dass das irgendwie alles auffliegt, so. Und ich meine, und es wird auch sowieso klar, wie toxisch diese Beziehung an vielen Stellen war. So, und das ist auch nochmal krass. Also ich war, als du mir das damals erzählt hast, fassungslos. Ich habe gedacht, was ist denn da los? Was geht da die ganze Zeit schief? Ich verstehe das überhaupt nicht mehr.
Ich habe dir sowas aber auch nicht in den Situationen erzählt, sondern immer erst später.
Erst
weil ich
viel,
wusste,
viel später, dass ich ausraste. Also das ist so schlimm gewesen. Aber jetzt abschließend zu dieser Situation, also quasi, nochmal weg von diesem toxischen Teil, weil wir, wie gesagt, das woanders besprechen, aber dieses Gefühl, okay, jetzt kommt dieses fehlende Puzzleteil von, okay, ich wurde eigentlich die ganze Zeit beschissen. Und es gab sowieso immer dieses komische Bauchgefühl, es stimmt irgendwas hier nicht so richtig. Das gab es ja nicht von Anfang an, aber irgendwann kam dieses Bauchgefühl dazu. Ja. Ist das jetzt im Endeffekt, jetzt wo sich quasi der Kreis schließt, so, dass du erleichtert bist, dass du merkst, fuck, eigentlich hat mein Bauchgefühl gestimmt? Gibt es irgendwie aber auch den Anteil, der denkt, fuck, das hat gestimmt, aber ich habe nicht gut genug drauf gehört?
Ja, ich muss schon sagen, dass diese Erleichterung darüber, dass man merkt, okay, ich bin nicht komplett verrückt. Und auch diese ganzen Situationen, das, was ich gerade erzählt habe, ne, dass man so, das wird ja so dann so, das wurde so komisch rumgedreht quasi, weil du jetzt so misstrauisch bist, kann ich ja das und das und das und das nicht.
Das ist so brainwashing-mäßig.
Ja, ja. Und das gibt mir eine andere Validation. Ich kann das gar nicht genau beschreiben, aber das war so richtig, dass ich dachte, okay, jetzt verstehe ich das alles. Und ich kann das viel besser nachvollziehen. Im Endeffekt ist es auch so, dass ich viel mehr Verständnis für ihn habe. Auf eine absurde und perfide Art und Weise.
Ja, ja.
Aber ich hoffe, ihr versteht das, weil und das das ist gut. Weil so kann man auch mit bestimmten Sachen besser abschließen und jemanden besser einschätzen und so weiter und so fort. Und ja, gerade dieses eigene Bauchgefühl, dass ich denke, okay, ich kann dem schon vertrauen. Natürlich habe ich mich auch wahnsinnig getäuscht. Das, was du jetzt in deiner zweiten Frage meintest. Und zwar, klar gibt es auch das Gefühl von, ich war ja hundertprozentig sicher. Also ich habe ja alles getan. Ich war wahnsinnig verliebt. Ich habe dem auch wahnsinnig vertraut.
Ja, aber das ist ja das Paradoxe, ne? Dass es auf der einen Seite dass diese Aussagen gibt. Ne? Ich habe auch alles, du hast ja auch alles versucht und alles gegeben. Und gleichzeitig gab es trotzdem das darunter, aber das ist so quasi.
Aber das Bauchgefühl habe ich eher mir zugeschrieben, anstatt ihm.
Ja, genau. Und das meine ich, dass ich glaube, das ist das, was dann so es kompliziert oder so frickelig macht, weil das Bauchgefühl eigentlich die Wahrheit gesagt hat. Aber im Endeffekt hast du quasi wahrscheinlich da irgendwas draufgelegt oder also das verstummen lassen, weil du auch so sehr wolltest, dass es funktioniert.
Ich wollte wirklich von ganzem Herzen, das kann man sagen, dass das funktioniert. Und ich wollte auch nicht, ich wollte von ganzem Herzen, dass diese Sachen, die ich irgendwie gefühlt habe, nicht stimmen. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass ich nicht dass ich nicht anders reagiert habe, schon so auf so bestimmte Situationen oder nicht alles mit dir geteilt habe oder keine Ahnung was. Ich meine jetzt nur, was den Betrug angeht, ne? Nicht das andere reden wir mal anders drüber. Aber nur, was so diese Betrugssachen jetzt quasi angehen und diese ganzen Geschichten, die da sich mir offenbart haben. Ich wollte das ja auch nicht glauben, denn ich wollte, dass das unbedingt funktioniert. Da gab es halt dieses Bauchgefühl, aber ich wollte ja quasi, dass ich rauskriege, dass es liegt einfach nur daran, dass ich schwer vertrauen kann und es wird sich rausstellen, dass wir uns toll vertrauen können. Und alles
ja, du hast
toll.
so dich selber verantwortlich gemacht für das, was vielleicht dann hakt. Ne? Ja. Wenn ich lerne zu vertrauen, dann. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass so das Learning quasi daraus ist, das nicht zu muten, das Bauchgefühl.
Sowieso. Also Auch das Bauchgefühl quasi, dass ich jetzt vielleicht dieses sich täuschen lassen oder sowas. Ich will überhaupt nicht für mich persönlich, dass ich da jetzt meine Handbremse oder keine Ahnung was bei anderen Leuten reingehe und diesen Vorschuss, den man ja gibt, dass ich den nicht mehr gebe oder sowas. Und ich glaube, auch dafür ist es total gut, dass ich das jetzt weiß. Das ist so heilsam, weil ich irgendwie ja, weil alles so ergibt Sinn und keine Ahnung was.
Das naja, und der Kompass ist eigentlich in dir drin. Du musst halt, also wir müssen halt da alle drauf hören. Also manche nennen es Bauchgefühl, andere Intuition und sowas, ne? Also da gibt es eigentlich im Prinzip verschiedene Begrifflichkeiten dafür. Aber ich glaube das schon, dass wir eigentlich ein ganz gutes Gespür dafür haben, bei wem wir richtig sind und wo es, wo auch nicht. Und
manchmal, ich muss dazu aber trotzdem sagen, manchmal hat man ja auch eine Intuition, wie gesagt, und die kann auch falsch sein. Was man aber immer machen kann, ist das zu besprechen. Und
in dem Moment, wo das nicht möglich ist, mit der Person, die euch gegenüber ist, das vernünftig zu besprechen, mhm. auf eine normale Art und Weise, schon das ist zum Beispiel ein Alarmzeichen.
Ja, richtige Red
nicht
Flag.
Nicht nur für Betrug, sondern eigentlich eine Red Flag für ganz, ganz viele andere Sachen auch, weil das sollte irgendwie normalerweise möglich sein. Mhm. Und nicht jede Intuition ist richtig, aber dem kann man einfach ganz normal mal nachgehen und das ansprechen. Und das habe ich ja zum Beispiel auch getan.
Und ich glaube schon, dass unsere Intuition also zum Großteil erstmal richtig ist.
Ja.
Ehrlich gesagt.
Und ich muss auch sagen, guck mal, jedes Mal bei, zum Beispiel bei meinem anderen Ex-Freund, dem davor, da habe ich nie die Intuition gehabt oder irgendwas gedacht, dass der mich betrügt, ehrlich gesagt. Also deswegen.
Also ich hatte immer, wenn ich ein komisches Gefühl hatte, dann hat sich das bei mir bisher auch irgendwie immer bewahrheitet.
Du hast es übrigens schon sehr, sehr, sehr früh mal vermutet, würde ich jetzt mal, es fällt mir gerade zwischendurch ein.
Ja, ja.
Aber was ich abschließend dazu sagen will, ist das, was ich auch am Anfang schon einmal gesagt habe, und weil das finde ich nämlich ist der wichtigste Aspekt für jeden, der jetzt in meiner Position ist. Weil manchmal ist es auch so, dass die Leute, die betrügen, diese Schuld natürlich abwälzen müssen und sagen, weil du mir das und das nicht mehr gegeben hast, weil du das und das und das nicht mehr gemacht hast, weil du warst nur noch kalt zu mir oder keine Ahnung was. Und vielleicht ist es auch manchmal so, dass Dynamiken innerhalb einer Beziehung sich so entwickeln. Aber all das ist keine Entschuldigung und auch keine Rechtfertigung dafür, Leute so auf eine bestimmte Art und Weise zu verletzen und zu hintergehen. Man hat immer nämlich die Möglichkeit, offen und ehrlich zu sprechen, auch wenn es weh tut, auch über seine Bedürfnisse und all das. Mhm. Und wenn man das nicht kann, dann kann man, also das ist halt total wichtig, dass man das lernt. Und das kann auch mal passieren, dass es nicht klappt und alles. Aber wenn da so eine Regelmäßigkeit dahinter ist, das geht halt nicht. Mhm. Und dass die Schuld abgewälzt wird auf den, der betrogen wurde zum Beispiel, weil der hat mir das nicht mehr gegeben oder so. Das muss man sich überhaupt nicht anziehen, denn ich glaube tatsächlich, dass zu fast 90% das überhaupt nichts mit dem zu tun hat, der betrogen wurde. Überhaupt nicht daran liegt, dass der nicht reicht, sondern ganz, ganz viel mit dem Minderwertigkeitsgefühl von demjenigen, der betrügt. Und ich finde, sich das klarzumachen, gibt einem ein wahnsinniges Gefühl der Macht zurück quasi, weil man fühlt sich ja auf den Boden getreten, man fühlt sich ja ganz klein dann, ne? Man hat so das Selbstwertgefühl, das ist komplett am Boden. Aber sich das klar zu machen, aus welchen Gründen das Leute machen, das finde ich, das gibt einem ganz, ganz viel Stärke zurück. Mhm. Weil man sich auch immer sagen kann, also ich habe mir dann so gedacht, bei all dem, was ich da erlebt habe, auch in der Beziehung, ich hätte ihn niemals betrogen. Mhm. Ich hätte ihm sowas nie, ich hätte ihn niemals so auf diese Art und Weise hintergangen und belogen auch. Mhm. Und dann denke ich mir so, das ist etwas für mich, das ist so heilsam. Mhm. Nicht, weil ich denke, ich bin jetzt irgendwie besser als der, sondern weil ich denke, ich habe mir das auch selber nicht angetan. Mhm. Und das müsst ihr euch auch klar machen, wenn ihr in der Position des dass ihr betrogen worden seid. Mhm. Denn ihr könnt heilen. Ich kann heilen einfach darüber. Ich kann die ganze Beziehung heilen, quasi diese ganzen Erfahrungen können heilen, aber auch dieser Betrug. Das ist ganz einfach, den kann ich einfach heilen. Mhm. Aber das Gefühl, dass er das gemacht hat, das trägt er in sich. Mhm. Das ist viel schwieriger für den, das zu heilen, sich zu verzeihen. Schuldgefühle ist das Toxischste, was es gibt für einen Menschen. Das ist das Gegenteil übrigens von Selbstliebe. Weil Selbstliebe klingt immer so, als wenn das so was Egoistisches ist. Jetzt tue ich mal was für mich. Mhm. Jetzt betrüge ich sie einfach mal, weil mir muss es auch mal gut gehen. Mhm. Das hat nichts mit Selbstliebe zu tun, sondern solche Aktionen, das ist richtig, damit füttert ihr diesen Minderwertigkeitskomplex noch mehr, weil die Leute sich selber bestätigen dadurch, ich bin jemand, der andere Leute scheiße behandelt. Ich bin scheiße im Endeffekt. Und das ist was Blödes. Und sich das klar zu machen, sich dieser Dynamik klar zu werden, ist, finde ich, hat mir sofort das ganze Gefühl davon weggenommen, dass ich da jetzt irgendwie die arme Betrogene bin oder sowas, sondern ganz im Gegenteil, ich habe gedacht, mir tut es wahnsinnig leid, weil der muss damit für immer leben.
Ich würde gerne noch ein bisschen was Relativierendes dazu sagen, nicht in Bezug jetzt auf deine Geschichte oder auf ähnliche Geschichten, weil das ist halt so ein krasser Spezialfall. Es gibt schon eine gute, gesunde Liebesbeziehung und dann passiert ein Fehltritt und das, ne, also quasi, also quasi, ich würde jetzt mal sagen, so der Mainstream Betrug oder das Fremdgehen oder sowas. Ich glaube, das ist etwas, worüber auch ein Paar hinwegkommen kann. Und das ist aber eine ganz andere Kategorie.
Total.
Weil du das jetzt, ne, so,
Entschuldigung.
So, aber in deinem Fall dieses mit jemandem, der so tickt, das ist so eine spezielle Sondersituation, da ist, glaube ich, dieses Gefühl von ich kann heilen und der andere schleppt weiter sein Paket rum und auch, also da auch ganz klar sich abzugrenzen und zu sagen, ich kümmere mich jetzt um mich und so und das ist schon der richtige Schritt, das, was du da sagst.
Und du hast natürlich total recht, überhaupt Fehler auch und Fehltritte. Auch
genau, aber das wollte ich nur einfach nochmal ausklammern. Ich glaube, das hat jeder verstanden.
Ja, ja.
So,
ich rede da ja quasi aus meiner eigenen Emotion und Erfahrung heraus und so da, das hat gar nichts damit zu tun. Das kann man auch nicht verallgemeinern und du hast natürlich recht. Auch, wie gesagt, das hatten wir ja vorhin schon so kleine Lügereien und all das. Das ist halt alles, das sind Sachen, da kann man echt easy drüber hinwegkommen. Und auch so größere Sachen, auch ein Betrug, daran wachsen ja manche.
Ja,
Kinder,
aber
ne?
Da ist die Grundvoraussetzung, dass da zwei ehrliche und halbwegs gesunde Menschen miteinander irgendwie agieren.
Ja.
Und wenn das so sehr toxisch ist und sowas, dann ist das, glaube ich, sehr gesund, sich aus dieser Beziehung zu lösen. Apropos lösen, ich glaube, wir lösen.
Musst du auf Klo?
Ich muss auch was, ich muss aufs Klo, aber wir können uns auch mal lösen von dieser Folge.
Ja. Ja, ich persönlich merke richtig, weil es natürlich mich betrifft. Ich habe einen Fundus, einen Schatz an 1.438.700 Milliarden Geschichten und Situationen und sowas. Und auch weil ich ja gerade noch in diesem Verarbeitungs-, Reflexions-, Zusammenpuzzle-Prozess noch so ein bisschen drin stecke, dass das jetzt schwierig war für mich, mich komplett kurz zu halten und da auch immer wieder so, wie so der Impuls kommt, so, das war ja auch noch unter.
Ja, weil du natürlich eigentlich die ganze Beziehung nochmal durchgehst, um zu gucken, warte mal, habe ich da jetzt was nicht gecheckt? Da ist doch vielleicht was passiert, da war doch vielleicht das.
Ja, und mir auch wieder viele Sachen auch jetzt so beim Sprechen fallen mir selber wie so Schuppen von den Augen immer noch so ganz viele Situationen ein und so. Mhm. Ich finde aber auch, man sollte sich nicht zu doll mehr dann weiter damit beschäftigen, sondern auch davon sich lösen. Wir lösen uns nicht nur aus toxischen Beziehungen, wir lösen uns nicht nur langsam aus dieser Folge. Nein, wir lösen uns auch von der Beschäftigung mit diesem, ich sag mal, Downer-Thema, das es da ist. Einfach, um jetzt gleich zum Beispiel uns mit dem Hund zu beschäftigen, Anna.
Ja.
Freust du dich schon darauf?
Ich freue mich schon auf die Beschäftigung mit dem Hund. Ich freue mich auf nächste Woche auf eine neue Folge Klönschnack. Das ist immer ein schöner Ausflug aus dem Alltag. Das ist immer so, darauf freue ich mich schon sehr.
Ja, und das ist für mich jetzt einfach das Allerbeste, weil ich auch, also das ist genau das, was ich brauche.
Einfach eine kleine Quatschigkeit, ne?
Ich möchte wirklich beim nächsten Mal, ich möchte so richtig Quatschsachen mitbringen, weißt du? Ich möchte so Pupskissen dabei haben.
Alles klar.
Das brauche ich jetzt.
Darauf können wir uns schon alle freuen. Ihr lieben Leute, macht es gut. Passt auf euch auf. Hört auf euer Bauchgefühl, auf eure Intuition. Und wir hören uns nächste Woche mit einer schönen Folge Klönschnack. Macht es gut mit freundlichen Grüßen.
Paula.
Und Anna.
Super. Das war Schnapsidee. Der Podcast über Liebe, Love und Sexy sein. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und jetzt kommen die Outtakes.
Weißt du, was eine witzige Idee wäre?
Nein,
Würden, was sind für dich besonders nervige Instrumente?
Dudelsack,
Querflöte.
Panflöte finde ich noch schlimmer.
Panflöte ist
auch angenehm, aber bei zu dollem Panflötengebrauch innerhalb von 3 Minuten, da kann man schon mal.
Aber Querflöte finde ich auch schwierig. Weißt du warum? Weißt du, was mich fuchsig macht?
Nein.
Die Mundhaltung. Dieses. Das ist wirklich was, da denke ich so. Oh,
das ist zu
filigran irgendwie. Das kann ich nicht ertragen.
Zu sensibel.
Es ist zu sensibel. Und das Gegenteil von der Querflöte ist die Cowbell, die Kuhglocke.
Ja, das verstehe ich.
Auch ein sehr nerviges Instrument. Sehr, besonders sehr nervig.
Gut eingesetzt, kann das ein toller Rhythmustreiber sein.
Mhm.
Übermäßiger Gebrauch. Direkt nervig.
Und was hältst du von der Idee, einen Song zu machen, in dem wir, sagen wir, 5 bis 6 besonders nervige Instrumente unterkriegen müssen, so dass sie nicht nerven?
finde ich genial. Und ich würde aber noch weitergehen. Ich würde sagen, wir machen so viele nervige Instrumente, wie geht. Ich würde mich da gar nicht auf eine Anzahl mit Dings beschränken, sondern wirklich alles, was komplett nervt. Ich finde zum Beispiel auch eine Geige, ne? Wunderschönes Instrument. Ich liebe Geige. Mhm. Ich liebe Geige.
Ich liebe Geigen auch.
Geige, wow, wow. Mhm. Oder Violina, wie ich sie auch.
Violina, ja.
Wie ich sie auch gerne nenne. Mhm. Wenn eine Violine zärtlich gestreichelt wird von jemandem, der wirklich
weiß, was
passioniert dieses Instrument spielt, das ist wunderschön. Da entsteht eine Klassiksituation. Mhm.
Die geht unter die Haut.
Die geht unter die Haut und auch
jeder
drüber.
Jeder Streicher.
Genau, das streichelt einen innerlich, äußerlich, überall.
Mhm. Jede Blutbahn.
Ja, genau.
Vibriert auf schöne Weise.
Das ist wirklich toll, aber wenn so zum Beispiel so eine Geige so in so einem, weißt du, wie bei Cut Night Joe.
Ja, da raste ich auch aus.
Weißt du, was ich meine?
Ja, so eine Fiedel.
So eine Fiedel.
Es ist eine Fiedeligkeit.
Und wenn das auch dann das Rumgefiedel, dass man so sagt, oh, hör mal auf,
rumzufiedeln. Da wird man selber ganz fiedelig.
Genau.
Da will man raus aus der Situation.
Das ist nämlich das Gegenteil von sensibel sein, zärtlich. Mm, da kommt man rein, da wird rein, das ist ein Fluss. Sondern dieses das will so viel in so wenig Zeit.
Ja. Also ich meine, das ist wie wir. Da entsteht Hass. Da entsteht ein Musikinstrument Hass. Ja, und die Frage ist, die Challenge muss sein, man darf das Instrument nicht leise drehen. Damit es nicht nervt, sondern es muss so eingesetzt werden. Ich frage mich, sollte man das einfach anders spielen? Könnte man den Dudelsack nicht auch zärtlich kneten und dadurch eine Art von Geräusch erzeugen?
Ja, aber findest du dann, damit ist die Aufgabe erfüllt. Ich finde, man sollte trotzdem schon versuchen, es einzusetzen, richtig?
Mhm.
In seinem ursprünglichen Gebrauch.
Aber wie macht man das mit dem Dudelsack, dass es nicht nervt? Das ist eine harte, mein Dudelsack ist echt eine harte Challenge.
Es gibt einen Paul McCartney-Song zum Beispiel, fällt mir jetzt direkt ein, da gibt es einen Dudelsack-Solo.
Wirklich?
Mhm.
Okay.
Man könnte sich daran orientieren, an so, verstehst du, an so Braveheart-Songs quasi.
Ja, okay.
Stell dir doch mal vor, Titanic, My Heart Will Go On, hätte auch ein Dudelsack sein können.
Hätte ein Dudelsack sein können.
Keine Flute.
Keine Flute.
Flute. Die gute Flute.
Die gute Flute.
Auch Flöte genannt.
Ja.
Auf Deutsch. Aber ansonsten, was ist denn noch sehr nervig? Saxophon.
Oh. Saxophon hat immer sofort was Pornöses. Entweder, es ist eigentlich immer sofort Softporno, früher auf Vox. Um 2 Uhr nachts.
Und es,
es passiert aber nichts. Man hat nie die Geschlechtsteile gesehen, ne? Die haben immer nur sehr hart rumgemacht. Das war irgendwie so schummeriges Licht. Und dann kam das Saxophon.
Kenny G-Saxophon rein. Ich muss sagen, dass ich eigentlich Saxophon wirklich geil finde. Das ist ein cooles Instrument. Und ist nämlich so, ist wie eine Stimme eigentlich, finde ich. So viele der Blasinstrumente, finde ich, können eingesetzt auf so eine Trompete oder so. Ist so fast, als würde so ein Elefant singen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Es hat was Stimmeskes. Ist ja auch klar, wenn man es mit seinem Mund spielt.
Mhm.
Aber so ein, warum ich, glaube ich, so genervt bin von Saxophon, ist, weil es so eine Zeit gab, kannst du dich noch daran erinnern, so in den 2010ern oder sowas, da hatte jeder Song, und zwar jeder Dance-Song, ein Saxophon. Wirklich. Also,
ich erinnere mich immer nur an diese ganzen 80er Jahre. Das ist das Solo von I Will Always Love You.
Ah ja.
Mhm. Da ist nämlich auch ein Saxophon-Solo. Dieses Saxophon-Solo.
Ich finde es halt auch irgendwie, ich finde, es ist ein Klassiker.
Aber aus dem pornösen Bereich.
Ja, es ist ein Klassiker, genau.
Aus dem billopornösen Bereich.
Den man heute irgendwie nicht mehr so ernst nehmen kann, gefühlt oder so. Wo man das Gefühl hat, also das ist kein...
Das ist wie eine wie diese Schlaghosen, die jetzt wieder, die Schlaghosen-Leggings.
Ja.
Sorry, kann ich auch nicht ernst nehmen. Oder auch die Radlerhosen. Ich weiß, die hatten schon wieder ihre Renaissance. Ist ja schon wieder um mit den Schlaghosen.
Mit den
Radlerhosen.
Ja.
Aber konnte ich nicht ertragen.
Ja, und was sagst du? Es gab ja Buffalo-Schuhe, es sind nur die ganze Zeit wieder.
Ja,
alles, was wir damals
als Teenager anhatten, mit 13, ist jetzt wieder in.
Ja.
Oder war jetzt schon wieder in.
Bauchketten und sowas. Ich finde es irgendwie auch schön. Ich finde es toll manchmal. Ich finde es einfach so, weil ich mich zurückversetzt fühle. Quasi.
Vielleicht fühle ich mich einfach sehr alt dadurch.
Ah, okay.
Das kann sein.
Das verstehe ich auch.
Okay.
Naja, wollen wir anfangen?
Ja, lass uns jetzt über die Kacke im Schuh reden.
Kacke
im Schuh.
Kacke im Schuh.
Juhu.
Ich finde es aber trotzdem schön, wie du es einfach vorher schaffst, mich auf ein Thema zu lenken. Ich sag mal, was mich trotzdem von den Socken haut.
Ja, aber jetzt bin ich schon wieder bei dem Gefühl, wir haben, ja, bei dem Kacke im Schuh-Gefühl.
Ihr macht nix. Ab geht's.
Ab geht's.